Ein Mädchen geht vermutlich mit voller Vorfreude mit zwei Freundinnen in den Wald. Ihr wurde eine Überraschung versprochen. Doch wenig später ist sie tot.
Fast jede Tat hat Vorzeichen.
Doch gesehen oder verstanden werden sie selten.
Wir sprechen über das Davor und das Danach.
Über die Psyche, die Schuld.
Und über das komplexe Verständnis von Gerechtigkeit. Knastköpfe.
Gedacht, getan, gesessen. Mit Psychologin Valentina Saal
und Rechtsanwalt Christian Klages.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Knastis, zu einer neuen Folge Knastköpfe. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute, wie angekündigt, nicht mehr mit Sophie, sondern mit ihrer Nachfolgerin, mit Valentina. Hallo Valentina, wie geht's dir?
Hallo Christian, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei bin, das erste Mal. Mir geht's ganz gut. Ich habe nicht ganz so gut geschlafen die letzten Tage. Wir hatten tatsächlich einen Wasserschaden im Haus. Und da hat man ja dann doch immer noch mal ein bisschen länger mit zu kämpfen.
Ja, war sehr schlimm.
Ja, schon. Also das ist komplett ins Schlafzimmer reingelaufen, das Wasser. Und wir sanieren ja gerade ein Haus. Das heißt, das Schlafzimmer unten ist noch nicht betroffen von der Sanierung. Also das ist noch im alten Rohzustand, sag ich mal. Im Stil der 70er, 80er Jahre. Und da lag eben noch ein Teppich drin und der ist komplett vollgesogen mit Wasser. Da mussten wir dann erstmal jetzt den Teppich rausschneiden, haben dann festgestellt, dass da drunter direkt der Estrich ist. Und ja, es ist nicht ganz so schön jetzt aktuell bei uns.
Oh, das kann ich mir vorstellen, du Arme. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast und ob ihr es auch mitbekommen habt. Ich habe euch zu Beginn eben Knastis genannt, ne? Ich habe mal gehört, ne, bei vielen anderen Podcasts, dass man den Zuhörern so Namen gibt. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Wie findest du das, Valentina?
Finde ich eine sehr gute Idee. Das passt ja auch ganz gut zu unserem Namen.
Wie seht ihr das denn? Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Ne? Habt ihr vielleicht auch irgendwie andere Ideen oder so? Haut gerne mal raus und wir sind gespannt, was ihr da so für Ideen habt. Diese Folge behandelt reale Gewalt an Kindern, Tod und psychischen Krisen. Es richtet sich an erwachsene ZuhörerInnen. Wenn dich die Inhalte belasten, suche bitte unbedingt Unterstützung bei professionellen Stellen. Es ist völlig in Ordnung, sich Unterstützung zu holen. Niemand muss belastende Themen allein verarbeiten. Wenn du Hilfe brauchst, haben wir für dich die Telefonseelsorge unten in den Shownotes aufgeführt.
Es ist Samstag, der 11. März 2023 in Freudenberg. Luise trifft sich mit zwei gleichaltrigen Mädchen. Solche Verabredungen gehören für Kinder in diesem Alter zum Alltag dazu und geben zunächst keinen Anlass zur Sorge. Viele Familien kennen sich, Kinder wachsen gemeinsam auf und besuchen dieselben Schulen. Genau dieses Bild einer überschaubaren Gemeinde prägte auch die öffentliche Wahrnehmung des Falls. Über Luise selbst ist nur wenig öffentlich bekannt. Das entspricht auch dem Schutz ihrer Privatsphäre. Bekannt ist, dass sie 12 Jahre alt war und mit ihrer Familie in der Region lebte. Im Laufe des Tages kehrt Luise jedoch nicht nach Hause zurück. Als klar wird, dass sie nicht erreichbar ist, verständigt ihre Familie sofort die Polizei. Noch am selben Abend beginnen Suchmaßnahmen. Einsatzkräfte, Angehörige und Freiwillige suchen nach dem Mädchen. In dieser Phase behandeln die Ermittler den Fall zunächst als Vermisstensache. Mit allen üblichen Maßnahmen, Befragungen, Spurensicherung und Rekonstruktion der letzten bekannten Bewegungen. Wie in jedem vermissten Fall konzentrieren sich die Ermittlungen zunächst auf die Person, die Luise zuletzt gesehen haben. Die beiden Mädchen, mit denen sie unterwegs war, werden als wichtige Zeuginnen befragt. Im Verlauf dieser Befragungen stellen die Ermittler Widersprüche in den Schilderungen fest. Parallel werden Spuren gesichert und der zeitliche Ablauf rekonstruiert. Am folgenden Tag wird Luise an einem Waldgebiet nahe der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz tot aufgefunden. Die Obduktion bestätigt, dass sie durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen ist. Mit dem Fund ändert sich die Ausrichtung der Ermittlungen grundlegend. Aus einer Vermisstensuche wird ein Tötungsdelikt. Aber was ist eigentlich passiert? Luise besucht ihre Freundin und begibt sich in Begleitung von ihr und einem weiteren Mädchen Richtung Wald. vermutlich voller Vorfreude, da dort eine Überraschung auf die 12-Jährige warten sollte. Entlang des Radwegs laufen die drei so lang, bis die eine sie in eine abgelegene Schlucht an der Grenze zwischen NRW und Rheinland-Pfalz führt. Ihre Freundin trägt einen Rucksack mit Plastikbeutel und Messer bei sich. In der Schlucht angekommen, versuchen sie plötzlich, Luise mit dem Plastikbeutel zu ersticken. Als sich Luise wehrt, greifen sie stattdessen zum Messer und bringen sie mit über 70 Messerstichen um. Luise wird dort zurückgelassen. Sie hat Verletzungen im Gesicht, Stichwunden und stirbt schließlich am Blutverlust und einem Lungenkollaps. Luises lebloser Körper wurde einige Kilometer entfernt von ihrem Zuhause in einem Waldstück im Kreis Altenkirchen bei Friesenhagen gefunden. Bis zu diesem Zeitpunkt weiß die Öffentlichkeit noch nicht, in welche Richtung sich die Ermittlungen noch entwickeln werden. In den nächsten Stunden gelingt es der Polizei jedoch, den Ablauf weiter aufzuklären. Dabei geraten die beiden zuletzt mit Luise gesehenen Mädchen zunehmend in den Fokus.
Wow, was für ein heftiger Fall, ne? Was hast du dabei gedacht, als du den Fall das erste Mal gehört hast?
Ich glaube, die erste Frage, die sich jeder nach dem Fall gestellt hat und auch ich jetzt gerade, war: Warum standen die beiden eigentlich nie vor dem Strafgericht? War das so?
Ja, das war tatsächlich so. Und die Antwort darauf steckt in einem einzigen Paragraphen, Paragraph 19 Strafgesetzbuch. Der ist erstaunlich kurz. Sinngemäß steht da: Wer bei der Tat noch keine 14 Jahre alt ist, ist strafrechtlich nicht verantwortlich. Das bedeutet, es gibt keine Anklage, keinen Strafprozess und auch keine Strafe. Und jetzt kommt etwas, das viele wahrscheinlich überrascht. Diese Grenze gilt immer. Also egal, ob ein Kind einen Ladendiebstahl begeht oder ein Tötungsdelikt, diese Grenze gilt. Das Gericht darf dann nicht irgendwie sagen, ja, in diesem Fall machen wir aber eine Ausnahme, weil der war ja besonders brutal oder irgendwie sowas. Diese Möglichkeit gibt das Gesetz schlicht einfach nicht her.
Das heißt aber dann auch, wenn jetzt also jemand mit 13 Jahren eine schwere Straftat begeht und später 18 oder 30 Jahre alt ist, dann kann man sie oder ihn nicht später noch dafür bestrafen, oder?
Ja, ganz genau, so ist das. Entscheidend ist immer das Alter am Tag der Tat. Das heißt, wenn jemand heute mit 13 und, sagen wir mal, 364 Tagen eine Straftat begeht und am nächsten Tag erst 14 wird, bleibt diese Tat trotzdem nicht bestraft. Der Staat kann es also nicht später sagen, ja, jetzt bist du aber alt genug, jetzt holen wir den Prozess nach und jetzt kriegst du deine Strafe. Das geht rechtlich nicht.
Okay, wenn ich jetzt so überlege, würde meine Mama jetzt wahrscheinlich sofort sagen, Moment mal, die beiden haben sich aber doch vorbereitet, die haben das in einem gewissen Ausmaß gemacht, sie wussten doch, was sie tun. Warum werden die denn dann nicht bestraft? Ist doch dann egal, ob die 13 oder 12 oder 14 sind.
Ja, die Frage ist berechtigt. Das hätte wahrscheinlich nicht nur deine Mama so gefragt, sondern meine auch. Und das ist eine absolut berechtigte Frage. Hier muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Zu wissen, dass etwas verboten ist, ist nicht dasselbe wie strafrechtlich auch verantwortlich zu sein. Vielleicht hilft dir ein kleiner Vergleich. Also ein 12-Jähriger weiß meistens auch, dass man nicht Auto fahren darf. Vielleicht könnte er sogar ein Auto starten und ein paar Meter fahren damit. Trotzdem erlauben wir ihm das aber nicht. Nicht, weil er den Motor nicht bedienen könnte, sondern weil wir sagen, für diese Verantwortung fehlt ihm noch die notwendige geistige Reife, weil er eben noch so jung ist. Und genau nach diesem Prinzip funktioniert auch das Strafrecht.
Das heißt jetzt also, bezogen auf den Fall, würde der Gesetzesgeber jetzt nicht sagen, die Kinder wissen nicht, dass Töten falsch ist, sondern Kinder unter 14 haben typischerweise noch gar nicht die Reife, um strafrechtlich dieselbe Verantwortung zu tragen wie Erwachsene. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so ist es. Und das ist eben ein ganz wichtiger Unterschied. Die Strafmündigkeitsgrenze soll Kinder nicht schützen, weil ihre Taten irgendwie weniger schlimm wären oder so. Sie soll Kinder schützen, weil sie sich noch entwickeln können und auch sollen. Natürlich kann man darüber diskutieren, gerade nach Fällen wie diesem hier. Aber diese Grenze ist keine spontane, willkürliche Entscheidung der Gesetzgebung gewesen, denn sie beruht auf jahrzehntelangen Erkenntnissen aus Psychologie, Pädagogik und Entwicklungsforschung.
Okay, dann würde ich jetzt mal ganz provokativ behaupten oder in den Raum werfen, dann hatte das Ganze ja gar keine Konsequenzen.
Ja, aber genau das stimmt eben nicht, ne? Denn Strafunmündigkeit heißt nicht gleichzeitig, dass keine Konsequenzen daraus folgen, ne? Man muss unterscheiden zwischen dem Strafrecht und dem Kinder- und Jugendhilferecht. Vielleicht stellt man sich das wie zwei verschiedene Wege vor, ne? Also der erste Weg führt zum Strafgericht. Dieser Weg ist jetzt aber, wie in unserem Fall, für Kinder unter 14 Jahren verschlossen. Der zweite, andere Weg führt zum Jugendamt und zum Familiengericht. Und dieser Weg, der beginnt eben sofort.
Das Strafgericht fragt dann also, welche Strafe ist angemessen? Und das Jugendamt fragt, wie schützen wir das Kind oder wie schützen wir die Allgemeinheit?
Ja, auch das stimmt, ne? Und deshalb wurden die beiden Mädchen nach der Tat auch nicht einfach wieder nach Hause geschickt, ne? So nach dem Motto, ihr seid nicht strafmündig, alles gut, jetzt dürft ihr nach Hause gehen. Nein, ne? Sie kamen unmittelbar in die Obhut des Jugendamts und wurden da auch therapeutisch untergebracht. Nach den uns bekannten öffentlichen Informationen verlief ihre weitere Unterbringung dann auch unterschiedlich. Mehr wissen wir dazu tatsächlich nicht und das ist auch gut so, denn auch wenn sie Täterinnen sind, genießen sie als Minderjährige hier den ganz besonderen Persönlichkeitsschutz.
Okay, also ich finde, das hast du jetzt nochmal sehr schön erklärt, weil das ja einfach dann auch letztendlich bedeutet, es gab Konsequenzen, nur eben keine Freiheitsstrafe.
Ich glaube, das ist auch der entscheidende Satz. Keine Strafe bedeutet nicht automatisch keine Konsequenzen. Weißt du, Valentina, welche Frage mir und wahrscheinlich allem dann auch jetzt durch den Kopf geht? Warum töten Kinder in diesem Alter? Die sind doch noch so jung. Und bevor wir über diesen konkreten Fall sprechen, was weiß die Psychologie überhaupt darüber?
Ja, ich glaube, da müssen wir auch aufpassen. Unser Gehirn sucht eigentlich immer nach einfachen Antworten. Wir wünschen uns dann meistens Sätze wie, ja, das Kind war halt böse oder das lag an den Eltern, das Kind war halt psychisch krank. Aber so funktioniert die Psychologie halt leider nicht. Gerade wenn Kinder schwere Gewalt ausüben, gibt es fast nie die eine Ursache. Es sind meistens ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen. Und deswegen können wir den Fall Luise psychologisch auch gar nicht so gut erklären. Das liegt einfach daran, wir haben keine Gutachten, wir haben keine Explorationen, also keine Gespräche oder wir kennen keine Diagnosen. Das wäre alles Spekulation. Aber was wir machen können, ist, dass wir grundsätzlich erklären können, was die Wissenschaft darüber weiß und was die Wissenschaft über Kinder weiß, die schwere Gewalt ausüben.
Das finde ich auch wirklich wichtig, ne? Also nicht, warum haben genau diese beiden Mädchen das getan, sondern welche Mechanismen kennen wir grundsätzlich aus der Forschung?
Wenn du so fragst, würde ich das ganz gerne in drei Fragen aufteilen. Erstens, was passiert überhaupt im Gehirn eines Kindes in so einer Situation? Welche Faktoren erhöhen grundsätzlich das Risiko? Also welche Risikofaktoren gibt es für schwere Gewalt bei Kindern? Und was können wir jetzt daraus lernen? Also was kann man vielleicht aus dem Fall auch mitnehmen? Wenn wir uns so der ersten Frage widmen, was passiert überhaupt im Gehirn eines Kindes? Ich glaube, viele stellen sich das so vor, dass jemand vor einer Tat ganz ruhig da sitzt. Dass man alles plant, dass man jeden Schritt ganz bewusst durchdenkt. Macht ja erstmal Sinn, die Überlegung. Das gibt es auch, aber bei Kindern sieht die Realität oft ganz anders aus. Vielleicht kennt ihr das aus eurer eigenen Schulzeit. Ihr hattet Streit, jemand hat euch beleidigt und in diesem Moment hat sich alles angefühlt, als würde die Welt untergehen. Heute denkt man vielleicht, wow, eigentlich war das halb so wild. Mit 12 hat sich das aber komplett anders angefühlt. Und warum? Weil das Gehirn eben noch mitten im Umbau ist.
Im Umbau? Okay, was bedeutet das konkret?
Im Gehirn gibt es einen Bereich direkt hinter der Stirn, den nennt man präfrontalen Kortex. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber ich versuche das Ganze mal runterzubrechen. Der macht nämlich eigentlich was ganz Einfaches, dieser Bereich im Gehirn. Er ist sowas wie die Bremse unseres Gehirns. Er hilft uns, Impulse zu kontrollieren, über Folgen nachzudenken, komplexe Entscheidungen zu treffen, Planungen zu treffen oder Risiken abzuschätzen. Das Problem, in Anführungszeichen, ist aber, dass die Bremse sich meistens noch so bis ungefähr Mitte 20 entwickelt. Deswegen haben wir im Übrigen im jungen Alter sind wir da auch ein bisschen risikofreudiger. Vielleicht gibt es auch die ein oder anderen Beispiele, die euch Hörerinnen und Hörern auch einfallen. Bei mir ist es zum Beispiel das Kunsttouren. Ich habe früher Kunsttouren gemacht und wenn ich jetzt darüber nachdenke, einen Flickflack auf einem Balken zu machen, würde ich das auf gar keinen Fall tun.
Ja, wobei, das würde ich gerne sehen.
Das heißt natürlich nicht, dass Kinder nicht wissen, dass Töten falsch ist. Natürlich wissen sie das. Aber zwischen ich weiß, dass es falsch ist und ich kann meine Gefühle trotzdem kontrollieren, liegt eben ein riesiger Unterschied.
Das heißt dann also, das Wissen ist da, die Kontrolle ist aber noch nicht vollständig entwickelt?
Ja, ganz genau. Wichtig dabei ist aber auch zu wissen, dass Strafrecht braucht kein perfektes Gehirn, in Anführungszeichen. Es braucht aber eine Mindestreife. Und der Gesetzesgeber, so wirst du es wahrscheinlich auch noch besser formulieren können als ich, aber der Gesetzesgeber geht eben grundsätzlich davon aus, dass bei Kindern oder Jugendlichen ab 14 Jahren davon auszugehen ist, dass genügend Reife entwickelt ist.
Ja, genau so ist es. Das kann ich auch nicht besser darlegen. Das ist genauso, wie du sagst. Was ich aber trotzdem schwer nachvollziehen kann, ist, man liest manchmal, dass der Auslöser ein Streit oder eine Kränkung gewesen sein könnte. Auch im Fall von Luise stand das doch im Raum. Ne? Für Erwachsene wirkt das völlig unverhältnismäßig.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Und wenn man so darüber nachdenkt, wirkt das auch so. Aber genau deshalb ist die Entwicklungspsychologie eben auch so spannend. Erwachsene und Kinder bewerten dieselbe Situation eben völlig unterschiedlich. Zum Beispiel, du streitest dich mit einer, oder eine Erwachsene streitet sich mit einer Kollegin, sie ärgert sich und zwei Tage später ist das Thema aber auch wieder erledigt. Für eine 12-Jährige kann ein Streit mit der besten Freundin dagegen bedeuten, ich habe niemanden mehr, alle lachen über mich, mein ganzes Leben bricht gerade zusammen. Objektiv ist das vielleicht derselbe Streit, aber emotional fühlt sich das eben komplett anders an. Das erklärt zwar keine Gewalt, aber es erklärt, warum Emotionen in diesem Alter oft so intensiv erlebt werden oder vor allem intensiver als bei Erwachsenen.
Ich kann mich auch selber daran erinnern. Ne? Das ist ja nicht nur bei diesen negativen Emotionen so, sondern auch bei positiven Emotionen. Ne? Dass man als Jugendlicher alles einfach oder auch als Kind alles viel intensiver erlebt. Ich kann mich zum Beispiel an meinen ersten Liebeskummer erinnern. Auch da würde ich vielleicht heute, ja, ist man traurig und ist es natürlich auch irgendwie alles schlimm, aber das habe ich damals viel, viel intensiver erlebt, als ich es wahrscheinlich heute erleben würde. Ne? Also wenn man hier zurückkommt, dann ist vielleicht nicht der Streit selbst entscheidend, sondern wie das Kind diesen Streit und seine Gefühle und Emotionen dabei erlebt. Valentina, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal nachhaken. Ich glaube, viele HörerInnen denken gerade, Moment mal, ne, es waren über 70 Messerstiche. Das klingt aber nicht nach einem Kontrollverlust. Das hat doch bestimmt, weiß ich nicht, mindestens eine halbe Minute gedauert oder so.
Genau deshalb ist der Fall eben auch so schwer auszuhalten. Wir neigen dazu, aus der Handlung direkt auf die Persönlichkeit zu schließen. Wir denken, wer so etwas tut, muss ein Monster sein oder muss völlig gefühlslos sein. Aber auch da zeigt die Forschung tatsächlich etwas anderes. Eine einzelne Tat sagt zunächst erstaunlich wenig über die Persönlichkeit eines Menschen aus, vor allem bei Kindern. Das denkt man vielleicht gar nicht, aber es ist tatsächlich so.
Ja, das überrascht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ich hätte jetzt intuitiv genau das Gegenteil gedacht, dass man gerade aus so einer einzelnen Tat auch viel über die Persönlichkeit von Menschen und auch von Kindern hier ziehen kann.
Das geht tatsächlich den meisten so. Aber unser Gehirn liebt einfache Erklärungen. Wenn etwas Schreckliches passiert, suchen wir eigentlich immer automatisch nach einem einfachen Grund. Man kennt das vielleicht auch, wenn man zu Hause ist. Man ist zum Beispiel alleine zu Hause und hört nachts die Tür knallen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, oh, da ist jetzt jemand eingebrochen bestimmt und weiß nicht, will mich entführen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit zu sagen, ach, da war jetzt bestimmt die Katze, die ist gegen die Tür gerannt oder vielleicht war es ein Windstoß. Also man sucht immer erst nach der einfacheren Erklärung als eben nach der dramatischeren, sag ich mal. Oder man möchte es zumindest glauben, dass es die einfache Erklärung gibt. Menschliches Verhalten ist aber meistens nie so einfach. Und gerade schwere Gewalt entsteht meistens nicht wegen einer Ursache, sondern da kommen ganz viele Dinge zusammen.
Kannst du dafür mal ein Beispiel nennen?
Stell dir mal einen Waldbrand vor. Ein Wald brennt fast nie nur wegen eines einzigen Funkens. Es braucht trockene Bäume, Wind, Hitze, vielleicht seit Wochen keinen Regen. Und irgendwann reicht aber tatsächlich dieser eine kleine Funke, um eben den Brand auszulösen. Aber niemand würde hinterher sagen, der Funke allein war schuld. Und genau so betrachten wir Psychologen eben auch die Gewalt. Wir suchen jetzt nicht nach dem einen Funken, sondern wir schauen uns den ganzen Wald an.
Ja, super Beispiel, Valentina. Das macht es uns wirklich einfacher, das zu verstehen. Also wir schauen uns immer den ganzen Wald an. Das ist gut, das gefällt mir. Also lautet die eigentliche Frage gar nicht, was war der Auslöser, sondern welche Faktoren haben überhaupt dazu geführt, dass dieser Auslöser so eskalieren konnte?
Ganz genau. Also nicht der eine Auslöser, sondern eben das Ganze. Jetzt kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen einem Auslöser und einer Ursache. Ein Auslöser kann zum Beispiel ein Streit sein, wie jetzt auch in dem Fall von Luise vermutet, ne? Dass da vorher irgendwas gewesen sein könnte. Streit, Mobbing etc. Es kann auch eine Beleidigung gewesen sein, eine Zurückweisung. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass dieser Streit die eigentliche Ursache der Tat war. Die eigentliche Ursache liegt nämlich häufig viel, viel tiefer. Und genau da schauen wir Psychologen hin.
Was sind denn solche Faktoren?
Auch da beschreibt die Forschung mehrere Risikofaktoren. Und bevor wir darüber sprechen, ist mir ganz wichtig, nochmal zu erklären, dass ein Risikofaktor keine Vorhersage ist. Also nur weil ein Kind oder vielleicht dein Kind einen oder sogar mehrere dieser Faktoren mitbringt, bedeutet das jetzt überhaupt nicht, dass es später gewalttätig wird. Also an der Stelle bitte keine Sorge. Die allermeisten Kinder, die zum Beispiel belastende Kindheitserfahrungen machen, werden niemals schwer gewalttätig. Die Psychologie arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten und eben nicht mit Gewissheiten.
Ja, das ist ganz wichtig, Valentina, dass du das nochmal so klarstellst, ne? Sonst würden sich jetzt wahrscheinlich viele Eltern fragen, ja, mein Kind ist impulsiv, ne? Oder fährt gern aus der Haut oder so. Oder was heißt gern, aber es fährt schon mal aus der Haut. Muss ich mir da Sorgen machen?
Ganz genau, und das möchten wir ja auf jeden Fall vermeiden. Und die Antwort lautete auch ganz klar, nein. Kinder streiten, Kinder sind impulsiv, Kinder werden wütend. Das gehört alles zu der Entwicklung dazu. Und wir sprechen hier eben über ganz extrem seltene Einzelfälle.
Ja, und genau deshalb finde ich diesen Fall auch juristisch und auch psychologisch so spannend, ne? Denn das Recht und die Psychologie stellen sich dieselbe Frage, nur aus zwei völlig unterschiedlichen Blickwinkeln. Das Strafrecht fragt, wie verantwortlich war ein Mensch für seine Tat?
Genau, und die Psychologie fragt, wie ist es überhaupt so weit gekommen? Das sind zwei ganz unterschiedliche Fragen. Und ganz wichtig zu beachten ist eben auch, dass die eine eben nicht die andere beantwortet.
Ja, und ich glaube, genau deshalb ergänzen sich unsere beiden Berufe auch wirklich gut. Beide Berufe können nicht ohne die oder den jeweils anderen, ne?
Genau, deswegen finde ich es auch so schön, dass wir hier in dem Podcast zusammenkommen und das immer wieder teilen dürfen. Denn am Ende wollen wir beide natürlich dasselbe. Wir wollen möglichst wenige Menschen, die Opfer von Gewalt werden. Der Weg dahin ist eben nur ein bisschen unterschiedlich. Das Strafrecht schützt ja eben die Gesellschaft durch Regeln und Konsequenzen. Und die Psychologie versucht, die Risiken frühmöglich zu erkennen und Menschen zu helfen, bevor überhaupt etwas passiert.
Das ist ein wirklich schöner Gedanke, ne? Also während das Recht reagiert, versucht die Psychologie im besten Fall dafür zu sorgen, dass das Recht gar nicht erst gebraucht wird.
Vielleicht ist das sogar die wichtigste Erkenntnis aus dieser Folge. Und wenn wir dann nochmal auf die Frage 3, die ich eben gestellt hatte, zurückgehen, was können wir vielleicht daraus lernen, was nehmen wir mit aus der Folge? Wenn wir erst dann über Kinder sprechen, wenn sie eine schwere Straftat begangen haben, dann sind wir ja eigentlich schon viel zu spät. Die entscheidende Arbeit passiert eigentlich Jahre vorher in Familien, in Schulen, in der Kinder- und Jugendhilfe und manchmal auch einfach dadurch, dass ein Erwachsener früh genug hinschaut und ein Kind ernst nimmt. Und auch dazu habe ich nochmal eine persönliche Erfahrung mitgebracht durch eine Freundin von mir, die Grundschullehrerin ist, heißt Kinder von der 1. bis 4. Klasse betreut. Und sie hatte unter anderem schon Schüler, die in sehr jungen Klassen sexualisierte Gewalt oder körperliche Gewalt gegenüber den Mitschülern gezeigt haben oder auch gegenüber Mitschülerinnen. Und ja, sie hat dann Schulbehörden, Jugendamt etc. eingeschaltet, aber letztendlich konnte da eben nichts verändert werden, nichts gemacht werden, weil sich da wohl das Zuhause des Kindes angesehen wurde. Das wurde dann als in Ordnung notiert und dann war das eigentlich auch schon wieder gegessen und sie konnte da nichts wirklich bewirken. Ich fände es tatsächlich sogar ganz spannend, vielleicht mal jemand aus dem Bereich auch als Gast hier einzuladen und mal die berufliche Perspektive zu sehen. Warum gibt es da so wenig Handlungsbefugnis? Wie sind da so die Grenzen? Ne? Also was darf man eigentlich machen? Wann darf man helfen? Muss erst was passieren?
Ja, das fände ich tatsächlich auch spannend. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch gut findet, wenn wir mal so einen Gast einladen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ne? Das hat bestimmt auch zu viel Frust geführt, ne? Wenn man sowas immer wieder feststellt und sozusagen diese Warnsignale tatsächlich erkennt, sogar dann noch handelt und dann passiert einfach gar nichts. Ne? Das ist ja nicht nur in der Grundschule so. Ne? Man hört ja von sexualisierten Handlungen oder auch sexualisierter Gewalt schon aus dem Kindergarten gibt es da. Ne? Also da habe ich schon ganz wilde Storys gehört. Das ist schon erschreckend, wie früh das losgeht und wie früh man eigentlich ja schon Warnsignale feststellen kann. Dieser Vorwurf, ne, es passiert nichts, ne, das Jugendamt macht nichts, obwohl es das musste. Dazu gibt es ja auch spektakuläre Fälle, ne, die auch schon in der Öffentlichkeit bekannt sind, wo immer wieder der Vorwurf auftaucht, auch, dass die Jugendämter und überhaupt die Behörden nichts gemacht haben, ne, obwohl sie es wussten und etwas hätten tun können. Ne, das hört man ja wirklich oft. Und ich glaube, genau deshalb sollte dieser Fall nicht nur die Frage aufwerfen, wie hätten wir die Täterin bestrafen können, sondern vielleicht auch, was können wir als Gesellschaft wirksam tun, damit Kinder gar nicht erst an diesen Punkt kommen?
Ja, ich glaube, genau das ist die wichtigere Frage. Denn wenn wir ehrlich sind, holt keine Strafe der Welt Luise zurück. Die eigentliche Aufgabe, wie ich eben schon mal gesagt habe, beginnt eben viel, viel früher. Und wir müssen Kinder ernst nehmen, wenn sie überfordert sind, Konflikte nicht als Kinderkram abtun und eben auch psychische Auffälligkeiten früher kennen. Wir müssten auch Eltern, Schulen und Jugendhilfe besser miteinander vernetzen und richtig in den Familien hinschauen, eben aktiv werden dürfen. Sag mal, Christian, wie ist denn jetzt eigentlich der Fall Luise ausgegangen? Kannst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen? Gab es da jetzt, oder es gab ja keinen Strafprozess, aber war damit denn jetzt wirklich alles vorbei?
Nein, tatsächlich nicht. Und man muss sagen, Gott sei Dank, ne, es gab auch hier weitere Konsequenzen. Strafrechtlich war der Fall zwar beendet, haben wir ja gesagt, ne, eben weil die beiden Mädchen unter 14 und damit strafunmündig waren. Aber die Familie von Luise ist später zivilrechtlich auch gegen die beiden vorgegangen. Und das Landgericht Koblenz hat der Familie schließlich Schadenersatz und auch Schmerzensgeld zugesprochen. Und zwar in einer beachtlichen Höhe, wie ich finde, nämlich insgesamt rund 144.400 Euro. Spannend ist dabei vor allem, das Gericht musste dafür zunächst klären, ob die beiden Mädchen die Tat begangen haben. Es kam dann zu dem Ergebnis, dass das ja der Fall war, also sie die Tat tatsächlich begangen haben. Und das Gericht bewertete die Tat auch als heimtückisch und auch ein weiteres Mordmotiv, nämlich die niedrigen Beweggründe, hat es festgestellt. Trotzdem ist aber ganz wichtig, das war kein Mordurteil, das war ein Zivilprozess. Trotzdem wurden eben diese Fragen dort geklärt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ganz wichtig war, ne, dass das Gericht hier sowas festgestellt hat. Ne, auch damit die Familie des Opfers ja vielleicht sowas wie Genugtuung erfährt, aber auch um das Ganze irgendwie abschließen und verarbeiten zu können.
Ja, ich denke auch, es wird zwar kein Geld der Welt ihre Tochter zurückbringen, aber sie konnten zumindest in einem Zivilprozess dagegen vorgehen. Trotzdem bleibt jetzt natürlich eine Frage, über die wir wahrscheinlich noch lange diskutieren werden und auch immer wieder und wahrscheinlich auch immer wieder in den Medien darüber lesen werden. Und zwar geht es um die Strafmündigkeitsgrenze von 14 Jahren. Ist die jetzt heute noch richtig oder eben nicht? Vielleicht müsste sie auch gerade nach diesem Fall neu bewertet werden. Das sind so Diskussionen, die man in den Medien liest.
Ja, die Meinungen darüber gehen ja wirklich auseinander. Ne? Die einen sagen so, ne, das reicht völlig. Ne? Die Kinder sind einfach noch nicht geistig reif genug. 14 ist eine super Grenze. Und die anderen sagen eben, ja, ne, vielleicht auch gerade aufgrund eines solchen brutalen Falls muss die Grenze etwas herabgesetzt werden oder vielleicht zumindest irgendwie sowas wie so eine Art flexibel gehalten werden. Ja, also wir beide haben heute erklärt, warum der Gesetzgeber diese Grenze gezogen hat und warum wir sie aus juristischer und psychologischer Sicht nachvollziehen können. Aber wir wissen eben auch, dass das viele anders sehen, ne? Und genau deshalb würde uns eure Meinung interessieren. Jetzt nicht so aus dem Bauch heraus, sondern wirklich, wenn ihr mal so drüber nachdenkt, müsste die Grenze hochgesetzt werden. Ja, vielleicht je nachdem, ne, welche Perspektive ihr einnimmt, würde mich wirklich interessieren, wie ihr darüber denkt.
Ja, ich finde, das hast du schon sehr, sehr schön eingeleitet und damit die Knastfrage der Woche. Hat diese Folge eure Sicht auf die Strafmündigkeit verändert? Oder sagt ihr trotzdem, nee, gerade in Ausnahmefällen sollte das Gesetz anders sein? Wir sind auf jeden Fall total gespannt auf eure Gedanken und werden dann einige davon hoffentlich in der nächsten Folge auch aufgreifen können.
Ja, da bin ich auch gespannt. Apropos nächste Folge, wollen wir denn schon mal verraten, zumindest ganz grob, worum es gehen wird in der nächsten Folge?
Ja, sehr gerne.
Ja, es wird um einen ganz spektakulären Fall gehen. Und zwar hat eine Mutter 7 Jahre lang ihr Kind zu Hause eingesperrt und nicht mehr rausgelassen. Näheres erzählen wir euch dann in 2 Wochen. Ja, also dieser Fall ist spannend und ich freue mich darauf und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit heute. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Es war ja die erste Folge mit Valentina. Valentina, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir müssen uns natürlich hier und da noch so ein bisschen eingrooven, ne? Aber ich finde, wir haben das für die erste Folge schon wirklich gut hingekriegt. Aber die nächsten Folgen, die werden noch viel, viel besser.
Und damit würde ich einfach sagen, tschüss, liebe Knastis, und bis zum nächsten Mal.
In diesem Sinne, bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.